Um Datingportale, Marathonlauf und Rennräder geht es im Buch Lexikon der Leistungsgesellschaft. Okay, das sind nur ein paar Stichworte daraus, aber an Ihnen und an vielen anderen macht Sebastian Friedrich fest, wie der Neoliberalismus unseren Alltag prägt. Flexibel sollen wir sein, allzeit verfügbar, aber überaus selbstbestimmt. Darum geht es heute Abend im Salon der unerfüllten Wünsche. Eine Veranstaltungsreihe mit Lesungen, Vorträgen, Filmen, manchmal skurril und manchmal auch ziemlich ernst gemeint. Heute Abend zu Gast ist Sebastian Friedrich. Er hat das Buch geschrieben, Lexikon der Leistungsgesellschaft, und er ist Redakteur bei der linken Monatszeitung Analyse und Kritik, kurz AK. Und er ist jetzt bei mir im Studio, aber mitgebracht hat ihn der Hartl, der ist nämlich vom Salon der unerfüllten Wünsche. Ja, erzähl uns doch vielleicht noch mal kurz auch vorneweg, was ist das überhaupt für eine Veranstaltungsreihe?
Ja, hallo. Das machen wir jetzt seit 2 Jahren, diesen Salon der unerfüllten Wünsche. Wir sind ungefähr 15 oder 20 Leute, die uns jedes Staffel was Neues überlegen. Wir haben auch das Prinzip, dass wir jedes Mal woanders den Salon veranstalten. Wir waren jetzt zuletzt im Raum 10-3 in der Ferberstraße. Diese Staffel ist gerade zu Ende gegangen mit einer ziemlich legendären Aktion. Das haben bestimmt alle mitbekommen. Die Mauer muss weg, Noris ohne Mauer. Das war jetzt unsere letzte Aktion für diese 4. Staffel. Und als Bonus gibt es jetzt eben den heutigen Abend. Der wird im Freien stattfinden und nochmal woanders. Also nicht im Raum 10-3, sondern wir werden dann später noch sagen, wo. Und es wird draußen sein.
Draußen ist natürlich gut für heute. Sebastian, du bist auch jetzt bei uns in einem lauschig-warmen Studio hier bei Radio Z. Du hast das Buch geschrieben, Lexikon der Leistungsgesellschaft. Ist das Ding denn dann auch wirklich im Lexikon-Stil gehalten?
Ja, es ist tatsächlich im Lexikon-Stil, also jeder Buchstabe ein Wort. Also es ist ein sehr kurzes Lexikon, passt ja auch zur Leistungsgesellschaft. Man hat dieses Buch vielleicht nach 2-3 Stunden durchgelesen und kann dann stolz seinen Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen und Freundinnen und Freunden mitteilen, dass man schon wieder ein ganzes Buch gelesen hat.
Das Ganze ist ja ein Taschenbuch. Ein Lexikon ist oft so ein dicker Wälzer und jetzt könnte man zu dem Thema auch wahnsinnig viel schreiben. Wie bist du da rangegangen zur Auswahl?
Ja, die Idee kam eigentlich vor 3-4 Jahren. Das war eine Kolumne in AK, Analyse und Kritik. Und ich kam auf die Idee, als ich mal wieder hätte irgendwas anderes tun sollen, Artikel schreiben oder für die Doktorarbeit was machen oder so. Und da muss man sich natürlich täglich mehrmals ablenken. Und während so einer Ablenkungseinheit bin ich auf die Quantified Self gestoßen. Jene Leute, die sich permanent selbst vermessen, Daten über sich sammeln. Und da dachte ich, ach, das sollte man doch eigentlich auch mal anderen Leuten mitteilen, was es da so alles Interessantes gibt in dieser sogenannten Leistungsgesellschaft. Und so habe ich mir Begriff für Begriff angeeignet, sozusagen angesehen und dann kurze, kleine, auch hoffentlich unterhaltsame Beiträge dazu verfasst.
Kannst du vielleicht doch im großen Bogen aber nochmal sagen, wie prägt und strukturiert denn der Neoliberalismus unsere Alltagspraxis?
Ja, der Witz beim Neoliberalismus ist, dass er sich sozusagen reinfrisst in Situationen, an Orte, in Gegenstände, die wir auf den ersten Blick gar nicht für Ausdruck von der neoliberalen Ideologie halten. Also bei diesen Quantified Self, die ich besprochen habe, da ist es noch irgendwie offensichtlich, wenn man sich mit neoliberaler Ideologie befasst, dass das etwas damit zu tun hat. Aber ich habe zum Beispiel auch mich mit Rennrädern beschäftigt oder mit dem Phänomen der White Trash Partys oder auch vielen anderen Phänomenen, die auch in einer subkulturellen Linken verbreitet sind, die ich im Übrigen auch selbst so lebe. Also es ist fast autobiografisch, das Buch.
Also auch so ein 70er-Jahre-Rennrad, ja?
Ja, genau, das 70er-Jahre-Rennrad, das man dann schön auch hochträgt in die WG, damit auch die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner sehen, welch dynamisches Hobby man hat. Also was ich damit sagen will, genau auch da sieht man auf den zweiten oder dritten Blick vielleicht erst, dass wir uns dieser neoliberalen Ideologie nicht entziehen können. Also selbst wenn wir uns noch so anstrengen und uns für wahnsinnig antikapitalistisch halten.
Wie stark sind wir uns dessen denn überhaupt bewusst?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, bei in der Arbeitswelt oder in der Berufswelt dürften viele auch von Linken oder Aktivistinnen, Aktivisten sich darüber noch, also dürfte ihnen das klar sein, dass sie auch gewissen Leistungsprinzipien hinterherrennen oder dass sie das Gefühl haben, nie etwas zur vollen Zufriedenheit fertigzustellen und immer wieder hinterherzurennen und hinterherzuhecheln. Aber je mehr wir in so auch in den Alltag reinsehen und die Alltagspraxen ins Zentrum rücken, desto weniger ist, glaube ich, ein Bewusstsein dafür da, dass es eben auch in der sogenannten Freizeit neoliberal zugeht.
Genau, diese Freizeitgesellschaft und dieser Druck, auch in der, die Freizeit möglichst auch irgendwie gut zu nutzen. Wie kommt das bei dir auch vor als Stichwort?
Natürlich, also im Grunde ist das Lexikon ja eigentlich auch ein absurdes Produkt, weil es ist mehr oder weniger Resultat von Ablenkungseinheiten während der Arbeitszeit, und um diese Ablenkungs- oder Prokrastinationseinheiten bestmöglich zu nutzen, habe ich natürlich direkt erstmal ein Buch gemacht. Also neoliberaler geht es eigentlich gar nicht.
Wie greift der Neoliberalismus oder wie tief greift er denn in unsere Persönlichkeiten dann ein? Also Arbeit, Freizeit hatten wir jetzt schon. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also es gibt zum Beispiel einen Beitrag zu Liebe oder auch zu Online-Dating gibt es einen Beitrag in dem Lexikon. Und also ich denke, es ist offensichtlich, dass dann auch in den persönlichen Beziehungen und auch in den ganz tiefen Beziehungen nicht fern ist von sowas wie Konkurrenzdenken oder auch von der Überlegung, ja, habe ich denn jetzt das Bestmögliche sozusagen rausgeholt? Also beispielsweise reflektiere ich in dem Liebesbeitrag das Phänomen der offenen Beziehung oder der Polyamorie und stelle fest, auch aus eigener Erfahrung, dass es schon auch was damit zu tun hat, ja, wie ist gerade die Marktlage, kann man den Teilbereichs-Buddy gerade auswechseln oder nicht. Also insofern geht das sehr, sehr tief.
Wir haben ja schon gerade so ein bisschen reingegangen in die verschiedenen Stichworte. Da würde ich nachher auch gleich nochmal noch nachfragen. Aber vielleicht kannst du uns doch nochmal sagen, was sind denn so diese krassen Unterschiede zwischen dem Kapitalismus Oldschool und jetzt heutiger, flexibler Kapitalismus, also Neoliberalismus? Wo greift das in die Alltagspraxen anders ein?
Ja, also die Ideologie des heutigen, ja, flexiblen oder man könnte auch sagen neoliberalen Kapitalismus, das Spezifische daran ist, dass er viel stärker als in den 50er, 60er und vielleicht auch Anfang der 70er Jahre ein Freiheitsversprechen in sich birgt. Also so die Vorstellung, ja, hier mit in dieser Form des Kapitalismus kannst du dich total selbst verwirklichen, du selbst sein, total individuell sein. Und das hat es so in der Form in dem Kapitalismus, dem westdeutschen Kapitalismus der 50er, 60er Jahre, der doch eher dröge daherkam, nicht gegeben. Also er nimmt sozusagen auch Kämpfe um Freiheit und diverse Lebensweisen und Lebensvorstellungen, die auch mit erkämpft wurden durch 68 und folgende, mit in sich auf.
Aber ist doch dann schön, wenn wir alle frei selbstbestimmt sind und nicht mehr unter der Knute des Patriarchen.
Ja, ist super schön, aber wir sind natürlich trotzdem nicht frei und selbstbestimmt, denn wenn es darum geht, sich permanent selbst zu optimieren, dann machen wir das ja nicht unbedingt deswegen, weil es uns dann dadurch besser geht. Nee, im Gegenteil, es zeigt ja auch die aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft, was dann gern unter Burnout oder sonst was diskutiert wird, dass es mitnichten so ist, dass der neoliberale Kapitalismus die Menschen glücklicher macht.
Nicht glücklich also, aber dein Buch, das ist jetzt nicht nur völlig unglücklich, oder? Also es ist auch ein bisschen absurd. Es hat auch sehr ein Augenzwinkern mit drin. Wo würdest du es festmachen?
Ja, ich denke, es hat schon ein deutliches Augenzwinkern mit drin. Es gibt beispielsweise einen Beitrag zur Ironie, der im Grunde das ganze Buch mehr oder weniger ironisiert, weil darin kritisiert wird, dass man heute sich gerne auf Ironie zurückzieht, gerade auch in so einem linken Spektrum oder auch in so einem, ja, dass ein linker Witz sehr viel mit Ironisierung arbeitet, was aber auch damit zu tun hat, dass man ungern sich festlegt auf einen ganz, also auf einen bestimmten Standpunkt, sondern sich eher gerne, ja, auch verschiedene, auch inhaltliche und politische Positionen offen hält, um ja nicht anzuecken. Und das findet man sozusagen auch in dem Buch drin, also wenn ich einen Beitrag zu Jein schreibe, wo es darum geht, dass man sich nicht klar zwischen einem Ja und einem Nein entscheiden will und am Ende in diesem Absatz, also im letzten Absatz, selbst mich nicht entscheiden kann zwischen dem Ja und dem Nein.
Bei dir geht es auch um gewaltfreie Kommunikation. Das wird ja auch in linken Zusammenhängen gerne diskutiert. Weshalb hast du das aufgenommen in der Lexikon?
Also ich muss da natürlich vorher sagen, dass ich gewaltfreie Kommunikation extrem super finde und das jetzt überhaupt nicht kritisieren möchte.
Ja, das ist dieser Duktus, gell?
Genau. Aber ich könnte mir vorstellen, eventuell ein bisschen habe ich vielleicht Bauchschmerzen, wenn wir uns mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen. Nein, im Ernst. Also es geht mir da in dem Beitrag vor allem darum, auch aufzuzeigen, dass vielleicht etwas, was in manchen Situationen und vielleicht auch in schwerwiegenden Konfliktfällen sehr notwendig ist oder sinnvoll sein kann, sowas wie gewaltfreie Kommunikation, natürlich sich auch verkehren kann in einer neoliberalen Umfeld. Ein Beispiel gebe ich da in dem Beitrag. Es wird immer mehr auch für Managerkurse werden Angebote geschaffen, gewaltfreie Kommunikation mit Untergebenen, Führungskräfte und gewaltfreie Kommunikation, dies, das. Und ja, dann stellt man sich mal vor, wie läuft so ein Lohnkampf mit gewaltfreier gewaltfreie Kommunikation. Der eine, der Chef, formuliert sein Bedürfnis, die Löhne zu senken oder die Arbeitszeit zu verlängern. Und dann die andere Person, die lohnabhängige Person, formuliert ihr Bedürfnis nach mehr Lohn und weniger Arbeitszeit. Ich glaube nicht, dass da die gewaltfreie Kommunikation weiterhilft.
Hast du denn auch Widerstand gegen den Neoliberalismus mit aufgenommen in deinem Lexikon?
Es müsste vielleicht mal demnächst ein Buch geschrieben werden zum Lexikon des Widerstands oder Lexikon des Widerstands gegen die neoliberale Ideologie. In der Tat ist das jetzt nicht gerade der Schwerpunkt dieses Buchs. Es geht tatsächlich eher darum, die neoliberale Ideologie nochmal von einer anderen Seite zu betrachten, vor allem auch sich selbst da drin wiederzufinden. Und es gibt vielleicht hier und da mal so einen erhobenen Zeigefinger, aber im Grunde ist es, wie ich schon gesagt habe, autobiografisch mehr oder weniger geschrieben. Also die Hälfte oder wahrscheinlich fast alle Beiträge berühren mein tägliches Arbeits- und Leben oder mein Freizeitleben und Arbeitsleben mehr oder weniger direkt.
Das wird wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen auf den Stil der Lesung heute Abend sein. Du wirst nicht trocken Lexikon-Absätze vorlesen, oder?
Nein, also ich werde auch zwischen den Lexikon-Beiträgen was sagen und auch die Lexikon-Beiträge selbst sind im Grunde keine trockenen Lexikon-Einträge. Es gibt zwar dann ab und zu am Anfang eine Definition des Begriffs, aber dann versuche ich schon auch mit der Sprache zu spielen und da auch ein bisschen Witz oder so reinzubringen.
Bei uns im Studio ist ja auch Hartl, er ist nämlich vom Salon der unerfüllten Wünsche. Hartl, sag uns doch nochmal ganz kurz, wann und wo es losgeht und auch ein bisschen die Rahmenumstände an so einem warmen Sommerabend.
Ja, das Tolle ist, dass das heute draußen ist, im Hof. Das heißt, es wird ein schönes Lüftchen wehen. Wir werden auch nicht 1930 ist angesetzt, aber ich denke, es wird nicht vor 20 Uhr losgehen, vielleicht auch noch ein bisschen später, bis alle dann vom Baggersee, aber wir haben überhaupt keine Baggerseen hier, fällt mir mal ein.
Ja, ist ein bisschen weit weg, aber.
Ja, also vom See oder von der Rednitz oder so gekommen sind. Und ich hoffe, dass das Bier gekühlt ist. Also der Auftrag wurde vergeben, dass es richtig kalt sein muss. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen an so einem ganz heißen, schweren Abend wie diesen Vortrag vom Sebastian heute zu lauschen. Und es ist nochmal in der Knauerstraße 3. Das ist jetzt ganz wichtig. Also wir waren, die vorletzte Saison waren wir auch dort schon gewesen und zwar unten in der Galerie. Aber dieses Mal ist es im Hof draußen. Also Knauerstraße 3, also gegenüber vom, ich weiß nicht, ob das jetzt Schleichwerbung ist, Meinheim, das ist ein Café. Ein Hipster-Café.
Passend zum Vortrag.
Ja, genau.
Ja. Und das Ganze ist im Gossenhof,
scheiß Hipster. Und die, dann wurde, haben sie sich selber drauf geschrieben, ich liebe Hipster oder so ähnlich. Auch ein witziger Umgang damit. Auf jeden Fall da gegenüber, am Bauernplatz, nee, Petra-Kelly-Platz heißt der jetzt. Genau. Knauerstraße 3, Hinterhof.
19:30 offiziell, aber eigentlich eher 20 Uhr. Salon der unerfüllten Wünsche. Herzlichen Dank euch beiden fürs Kommen.
Danke.
Danke auch. Ja.